Freiraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.
Ich habe so eine 6-Monats-Regel. Ich habe immer gesagt, wenn Führungskräfte so ein bisschen sich geweigert haben, neue Dinge auszuprobieren, habe ich immer gesagt, lass uns für 6 Monate probieren. Wenn es dann nicht funktioniert, dann können wir wieder ins alte Modell zurückwandeln.
Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Mein Name ist Elke Waldhelm. Ich bin Programmchefin bei Sky und bin der Meinung, dass wir mehr Diversity brauchen. Auch wenn es nur ein Teil von Diversity ist, ist es für mich als Frau naheliegend, besonders über Gender Diversity zu sprechen. Was mich in meinem Berufsleben immer sehr motiviert hat, waren starke Vorbilder. Und deswegen möchte ich bei Kopfraum vor allem weibliche Role Models vorstellen, die von ihren Erfahrungen und Motivationen erzählen, damit sich Frauen, aber auch genauso Männer inspirieren lassen. Denn Diversity braucht uns alle. Und manchmal muss man gar nicht so weit blicken, um tolle Vorbilder zu entdecken und vorzustellen. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass meine liebe Kollegin Danja Frech, Personalchefin bei Sky, heute bei meinem Podcast zu Gast ist. Hallo Danja.
Hallo Elke. Hallo alle.
Ja, Danja, du hast ja im Sommer 2018 bei Sky angefangen und ich würde mal sagen, du hast es geschafft, bei uns im Management-Team die Turnschuhkultur einzuführen. Wie ist dir denn das gelungen?
Freut mich, dass du das so siehst. Tatsächlich finde ich das immer schön, einfach auch so trendige Sachen zu sehen, muss ich gestehen. Ich meine, über 27 Jahre Adidas sind natürlich an mir nicht spurlos vorübergegangen. Ich muss gestehen, auch die Tatsache, dass ich in meiner ersten Woche bei Sky damals, da sind wir nach Elmau gegangen zu einer Leadership-Veranstaltung, hat jeder von uns ein paar Adidas-Turnschuhe bekommen. Das fand ich einfach mega. Und dann ging es halt darum, warum nicht auch im Büro tragen und dadurch, ja, ich freue mich einfach, aber ich hoffe, das ist nicht das Einzige, was ich verändern konnte, Elke, in der Kultur. Auch, dass wir jetzt im Open Office sitzen und dass wir im 2. Stock sind und das Management nicht mehr im 5. sitzt. Also das sind Sachen, da sage ich mal, sind die Turnschuhe für mich das Sahnehäubchen obendrauf, aber alles andere genauso wichtig.
Ja. Wir haben ja auch noch viel vor, aber bevor wir jetzt in die Zukunft blicken, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Abriss geben von deinem beeindruckenden Werdegang.
Ich weiß gar nicht, ob ich ihn beeindruckend nennen würde. Ich glaube, der beeindruckend davon ist, glaube ich, die Länge. Wenn du überlegst, ich würde mal so tun, als ob bin ja noch sehr jung, aber trotzdem tatsächlich arbeite ich schon seit über 32 Jahren. Und das ohne wirkliche Pausen dazwischen. Also ich habe, muss ich sagen, irgendwann entschieden, ich war auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium und das war mir alles zu theoretisch. Und ich bin dann mit der mittleren Reife rausgegangen, fand Wirtschaft als Fach immer extrem interessant und wollte da einfach in die Wirtschaft gehen. Habe es tatsächlich geschafft und habe mich da auch sehr gefreut, bei Adidas dann eine Ausbildung zu machen als Industriekauffrau und habe dann später noch mein Personalfachwirt in Abendschule gemacht. Aber Adidas hat mich einfach, muss ich sagen, in den Bann gezogen auch. Das war 88, Adidas ging es ja auch, das wissen ja viele, extrem schlecht. Wir wussten teilweise und das fand ich immer, also das war so ein Moment, der auch bei mir hängen geblieben ist. Ich war einmal beim Betriebsrat und der sagt, du dann ja, ob wir nächstes Monat noch Gehälter zahlen können, das wissen wir nicht. Und wenn ihr jetzt überlegt, wie Adidas als blühendes Unternehmen dasteht, war das schon eine extrem spannende, aber auch anstrengende Zeit, da zu sein. Nach der Ausbildung hatte ich tatsächlich auch ein Angebot im Finanzbereich. Fand ich auch spannend. Ich arbeite tatsächlich gern auch mit Fakten, aber irgendwo der Personalbereich hat mich dann doch stärker angezogen. Einfach deshalb, weil du die Fakten zwar auf der einen Seite brauchst, ich auch ein sehr stark Fairness-getriebener Mensch bin. Aber einfach auch, ich wollte nah an allen Businesses sein und nicht nur an einem Bereich. Und in HR arbeitest du ja mit allen Bereichen zusammen. Habe da als Assistentin angefangen, habe mir dann gepusht. Ich wollte dann die Ausbildungsleitung übernehmen, weil ich da Ideen hatte, was man verändern kann. Habe mich dann aber irgendwann entscheiden müssen, will ich weiter in dem Trainings-Ausbildungsbereich bleiben und wollte dann immer wieder näher ans Business. und habe dann bei Björn Gulden, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der ist CEO bei Puma, eigentlich so meinen ersten globalen HR-Business, also Business-Partner gehabt, mit dem ich auch mich testen durfte. Das hat unheimlich Spaß gemacht und habe zuletzt bei Adidas als Senior VP in HR, also Mitarbeiter in 35 Ländern gehabt, wo wir eine globale Verantwortung hatten für große Business Units. Und das hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. Trotzdem, irgendwann habe ich mich dann entschieden, einfach mal zu sagen, jetzt muss ich mal schauen, kann ich auch eine andere Kultur, bin ich irgendwie kompatibel, und habe mich dann riesig gefreut, als ich bei der GfK, ganz anderes Business, aber mit einem ganz tollen CEO an der Spitze, eine globale HR-Verantwortung übernehmen durfte mit über 120 Ländern, wo ich auch ein ganz tolles Team hatte, die da unterstützt haben. Ja, und irgendwann hat mich mein Weg dann zu Sky geführt. Und ich muss sagen, ich bereue es keinen Tag. Also es macht riesig Spaß, weil es ähnlich wie Adidas ganz viele tolle Menschen gibt, die ganz viel Energie und Liebe auch in ihren Job haben. Und das treibt mich an, das macht Spaß.
Jetzt hört sich das ja mal wieder so an, als kam so eins zum anderen und schwuppdiwupp warst du irgendwie Teil von einem Management-Team. Was hat dich denn so motiviert? Was war denn so dein Erfolgsrezept, auch immer wieder eine Stufe nach der anderen zu erklimmen und immer mehr Verantwortung auch zu übernehmen?
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ich glaube letztendlich, ich hab das, glaube ich, dir letztens auch mal erzählt. Ich meine, ich fing an nach der Ausbildung, da habe ich 2.100 D-Mark brutto verdient und habe trotzdem irgendwie bis 10 Uhr abends einfach gearbeitet. Aber mir hat die Arbeit einfach immer Spaß gemacht. Und ich bin groß, weißt du, ich glaube daran, Erfolg macht aus meiner Sicht nicht glücklich. Aber wenn du irgendwas tust, was dich glücklich macht, dann glaube ich auch, dass der Erfolg von selber kommt. Und das ist so das, was mich halt immer angetrieben hat. Man muss auch sagen, ich habe natürlich mit tollen Menschen auch gearbeitet. Und ich habe eigentlich immer so ein Stück weit mir die Aufgaben dann auch gesucht. Ich wollte einen Unterschied machen. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Als ich Assistentin war, musste ich dann mal eine Vertretung machen von einer Kollegin, die einen Chef hatte, der ja tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so Diktiergerät hatte und Briefe diktiert hat. Und dann musste ich da die Vertretung machen und er hat mir halt auch einen Brief diktiert, war ein Anwalt, muss ich dazu sagen, auch selber. Und da hat er an einen Bewerber geschrieben, dessen Designmappe wir verloren haben. Muss man wissen, diese Mappen sind teilweise halt richtig viel Geld wert. Und der hat sich halt beschwert und der Brief war dann wirklich so eigentlich auch eher ein Rechtsbrief, dass er keinen Rechtsanspruch hat, bla bla. Ich habe diesen Brief darunter getippt. Ich war selber auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht so die Schnellste im Schreiben. Und habe gesagt, sowas schreibt man nicht. Und dann habe ich den Brief ausgedruckt und habe aber parallel dazu einen anderen Brief formuliert und habe ihn den hingelegt und habe gesagt, du, wenn du willst, schreib mal deinen Brief. Aber ich habe einfach nochmal so drüber nachgedacht, wie wir es vielleicht anders machen konnten. Ich musste nie wieder einen diktierten Brief schreiben, weil er eigentlich dann immer nur zu mir kam und gesagt hat, kannst du mir mal helfen? Und dann habe ich diese, weißt du, und so übernimmst du einfach Aufgaben. Und man muss sich auch einfordern. Also ich habe mich an der einen oder anderen Stelle einfach auch mal, weißt du, da war ich in einem Organigramm, da war ich dann irgendwie eine Box drunter und dann bin ich zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, du, gib mir doch einfach die Aufgabe und wenn ich es nicht hinkriege, dann in 6 Monaten kannst du immer noch jemanden einstellen, aber lass es mich probieren. Und ich denke, da muss man einfach auch manchmal so ein bisschen einfordern.
Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Saßt du schon mit 5 Jahren da und hast gesagt, so, ich möchte auf jeden Fall mal Großes bewegen und mich einbringen?
Nee, auf keinen Fall. Eigentlich wollte ich ja Elektrikerin werden. Mein Papa war selber Elektriker und irgendwie hat mich das fasziniert auch, was da aus der Steckdose rauskommt. Ich muss sagen, ich hatte dann mal so einen heftigen Stromschlag bekommen, dass ich mir gedacht habe, irgendwo, das ist vielleicht doch nicht so meine Karrierewahl. Und dann fand ich einfach Wirtschaft auch extrem spannend. Was ich schon immer hatte, auch als kleines Kind, aber ich will nicht zu weit ausholen, ist so, ich hatte also Hierarchien, keine so Unterordnungsthemen. Also nur weil jemand ein Lehrer war, hat er von mir keinen Vorsprung bekommen, sondern der musste mich dann schon überzeugen, dass er meinen Respekt verdient hat. Und ich glaube, das hilft einfach auch. Und ich wusste halt auch, dass ich so... Eigentlich lebe ich immer im Moment und will das mein Bestes geben und gehe davon aus, dass sich das auch auszahlt. Und ich wollte einfach gestalten. Ich will immer gestalten. ich will nicht verwalten, ich will nicht einfach nur tun, was mir jemand anders sagt, ich will gestalten.
Jetzt würde ich dich gerne mal challengen mit einer HRler-Frage.
Hilfe!
Was ja in Interviews, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere schon mal gehört hat, ja gerne mal als Frage bekommt, ist, wo sehen Sie sich in 3 Jahren? War das eine Frage, die du für dich immer ganz klar beantworten konntest? Also wusstest du immer, in 3 Jahren will ich hier sein, in 5 Jahren will ich da sein, in 10 Jahren will ich da sein?
Nein. Nee, ich hatte einfach immer so Träume, muss ich sagen. Und ein Traum, der, also ich wollte wirklich tatsächlich ins Ausland gehen zum Beispiel. Das war eins der Ziele, die ich mir auch so gesetzt habe. Und da, das war mal wichtig. Und ich habe dann tatsächlich auch ein Angebot nach Hongkong, aber dann abgesagt, eher deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich eben nicht gestalten darf. Und das hat mir aber wehgetan, weil eigentlich so die Variante, eben im Ausland zu arbeiten, wäre schön gewesen. Aber es hat sich dann trotzdem halt ergeben, dass wir dann nach USA gehen konnten. Und das war so ein Wunsch von mir. Aber ich bin jetzt keiner, der gesagt hat, ich will jetzt mal einen bestimmten Titel haben, oder sondern ich möchte einfach in entscheidenden Stellen sitzen, wo ich einfach auch Dinge bewegen kann und Entscheidungen treffen kann. Das ist mir wichtig. Ich will was verändern.
Du hast erzählt, du warst mal eine Weile in den USA. Frage, die mich da bewegen würde, ist sofort, wie hast du das denn wahrgenommen, so die Arbeitskultur, die Diversity-Kultur in USA versus was du aus Deutschland kanntest? Gab es da irgendwelche Unterschiede? Gab es da was, wo du gesagt hast, da können wir von lernen?
Ja, ganz ehrlich, ja. Mein Sohn ist da auch geboren. Also das war die Zeit, wo wir dann auch uns tatsächlich einfach mal, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht doch Kinder. Amerikaner machen es einfach leichter, weil das Thema letztendlich Frau, Schwangerschaft, Karriere irgendwo einfach ganz natürlicher mit umgegangen wird, als das in Deutschland nach wie vor der Fall ist, aus meiner Sicht. Da arbeitest du auch bis zum Tag der Entbindung, wenn du das möchtest. Einzige, was ich weniger schön fand, muss ich gestehen, ist also du bekommst dann zwar Zahlungen, aber das nennt sich dann Disability Payments über die Versicherung. Und eigentlich fühle ich mich nicht disabled, nur weil ich ein Kind bekommen habe. Das fand ich dann nicht so schön. Aber generell war es so diese Natürlichkeit auch, dass Frauen eben arbeiten, das ist da ganz verständlich. Das war, und das fand ich eigentlich ganz schön. Auch generell das internationale Umfeld, in dem ich arbeiten durfte, weil ich ja auch Teams in Asien hatte, das humbelt dich auch. Ich kann da ein Beispiel nennen, da war Louis gerade mal 4 oder 5 Monate alt, da bin ich auf einen 2-Wochen-Trip nach Asien gegangen und habe mich selber ein bisschen bemitleidet, weil ich jetzt mein Kind vermisse, weil er war ja gerade ganz... Und dann stehst du da, weil wir dann so auch All-Stuffs gemacht haben, und dann erzählst du halt, oh, ich vermisse meinen kleinen Sohn und so, und dann erzählen dir halt die Kollegen aus Asien, ja, dass sie ihre Kinder halt 2 oder 3 Mal im Jahr sehen, weil die halt bei den Großeltern aufwachsen und sie einfach aufgrund des Jobs einfach in einer ganz anderen Stadt sind oder teilweise ja sogar in einem ganz anderen Land. Und dann habe ich mich, muss ich sagen, schon so ein bisschen dumm gefühlt, ne, wo ich gesagt habe, was jammer ich jetzt eigentlich auf so hohem Niveau, und du musst immer irgendwo sehen, es geht auch anders. Und das prägt einen schon. Also diese Internationalität auch zu verstehen, wie es ist, und dann für dich selber rauszufinden, zu sagen, wie kann es für mich funktionieren und wie fühlt es sich für mich richtig an, das war schon eine tolle Erfahrung. Ja.
Hört sich ja nach auch großen Entscheidungen an, die du treffen musstest mit Familie und Ausland. Was war denn so für dich eine schwierige Entscheidung, die du treffen musstest? Und glaubst du, da gibt es einen Unterschied? Hätten sich Männer mit manchen Entscheidungen leichter getan?
Ich muss sagen, die Entscheidung, die tatsächlich dann so ist, weil du ist zum Beispiel, als wir dann nach USA gegangen sind, war Joachim, Joachim ist mein Mann, halt noch nie in Portland zu der Zeit, und ich hatte das Angebot, und dann habe ich so mit mir gehadert, weil ich gesagt habe, ich finde das ganz toll, ich will das machen. Und es war schon schwer zu sagen, du entscheidest jetzt eigentlich für beide etwas, was eigentlich für dich halt in erster Linie positiv ist. Und ich glaube, da in der jetzigen Konstellation ist es halt bei vielen im Verständnis eben so, dass solche Entscheidungen einfach von den Männern getroffen werden. Und das, glaube ich, denen auch einfacher fällt, oftmals das zu entscheiden. Ich glaube, wir Frauen, und wir haben ja auch generell immer so diese Denke, na, schaffe ich das, kann ich das? Und dann noch die Verantwortung auch für andere zu übernehmen. Ich glaube, wir hadern da einfach auch ein Stück weit mehr und eher.
Wie würdest du denn jetzt Adidas beschreiben? War das männerdominiert? War das schon sehr ausgewogen, als du da gearbeitet hast? Oder wäre es fair zu sagen, dass du dich da schon auch ein bisschen durchsetzen musstest?
Ja, Adidas generell als Unternehmen, würde ich mal sagen, ist 50-50. Tatsächlich in den meisten Bereichen. Aber tatsächlich, wenn du dann weiter nach oben geguckt hast oder so, haben wir genau die gleichen Themen gehabt wie jedes andere Unternehmen. Da war es dann bei maximal 20% und bei mir im Bereich, also ich war meistens die einzige, manchmal eine von zwei Frauen in den Senior Leadership Teams, mit denen ich gearbeitet habe. Von daher war es auch bei Adidas sehr einsam. Man muss einfach sagen, es ist trotzdem eine Fußballkultur. Adidas ist ja auch sehr stark von Fußball geprägt und das spürst du schon auch. Und da tatsächlich ist für mich der große Unterschied, ich hatte den Luxus, eben international arbeiten zu dürfen. Meine Kollegen waren viel eben Amerikaner, Asiaten, auch Engländer, die teilweise damit weniger Berührungsängste hatten als Deutsche. Also du merkst bei Deutschen schon sehr stark, also ich habe da auch, dass die andere Rollenbilder noch haben. Von daher war ich immer froh, dass ich auf der internationalen Seite arbeiten durfte, weil das einfacher war und man sich da auch einfacher durchsetzen durfte. Aber so ein bisschen Durchsetzungsvermögen habe ich ja dann doch, mich in der Männerwelt zurechtzufinden. Aber ich sehe es auch als Verantwortung von uns Frauen, andere Frauen zu fördern und mitzunehmen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir es schaffen, dann müssen wir andere mitnehmen.
Hast du da ein Beispiel? Ist das irgendwas, wo du sagst, da ist dir das mal gut gelungen?
Ehrlich gesagt mehrere, und da bin ich auch mega stolz drauf, und das ist auch, wie schon gesagt, was mich angetrieben hat, weil ich das halt erreichen konnte. Erstens mal selber als Führungskraft, wo ich, weißt du, ich habe eine Mitarbeiterin, die noch nicht mal einen Reisepass hat, eine Amerikanerin, einfach gebeten, mal in Vietnam auszuhelfen, und das hat so gut geklappt, dass sie danach für das Unternehmen umgezogen ist nach Amsterdam und jetzt mittlerweile dann in Dubai war und jetzt wieder zurück in Amsterdam und einen Holländer geheiratet, was mich riesig freut, einfach weil du diese Möglichkeiten hast, auch den Leuten diesen Raum zu schaffen. Und ich habe in 3 meiner Direct Reports tatsächlich, wenn ich so über die Zeit sehe, promoted, während sie schwanger waren. Aber nicht deswegen, weil ich sage, ich promote jetzt, weil sie schwanger sind, sondern weil ich einfach an sie geglaubt habe und für mich diese Schwangerschaft auch nie die Hürde war. Und tatsächlich war bei der einen, und auch wenn du siehst, wie Männer denken, die eine war schwanger mit Zwillingen zu der Zeit. Und ich wollte jemanden haben, der mein komplettes Amerika inklusive auch Südamerika übernimmt. Und irgendwann habe ich sie angerufen und habe gesagt, sag mal, würdest du den Job machen wollen? Und dann sagt sie wirklich so zu mir, ich hab schon gehofft, dass du mich anrufst. Und dann habe ich gesagt, aber warum, typisch Frau, ne? Also warum rufst du mich nicht an? Und da habe ich gesagt, Mensch, warum wartest du auf den Anstoß von mir auch? Und dann haben wir darüber gesprochen und dann hatte ich im Business eine Führungskraft, den ich involvieren wollte. Und es war ganz spannend, es war ein Mann und der hat dann auch hat dann gesagt, nee, also tolle Qualifikation, aber Daniel, sie kann ja den Job jetzt erstmal nicht machen. Und dann sage ich, du fängst, weißt du, erst hat mich so total irritiert und dann musste ich so reflektieren und habe ihn am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du dein eigenes Familienbild gerade projizierst auf jemand anders? Das Einzige, was dich zu interessieren hat, ist, ob die Qualifikation stimmt. Und alles andere, wie wir das organisiert kriegen, das ist meine und ihre Verantwortung, aber nicht deine. Und da merkst du halt oft, dass so die eigenen Bilder teilweise wir auch auf andere projizieren. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das ist mir halt ein paar Mal gelungen, auch bei einer anderen Mitarbeiterin, die ich dann nach Hongkong versetzt habe. Und da haben wir auch immer eine Lösung dafür gefunden und das macht Spaß. Oder ich habe so eine 6-Monats-Regel. Ich habe immer gesagt, wenn Führungskräfte so ein bisschen sich geweigert haben, neue Dinge auszuprobieren, habe ich immer gesagt, lass uns für 6 Monate probieren. Wenn es dann nicht funktioniert, dann können wir wieder ins alte Modell zurückwandeln. Und da hatten wir auch Mitarbeiter, die von Bonn aus gependelt sind, also eine Mitarbeiterin mit ihrem Kind sogar für 2 Tage, nur weil sie so Lust hatte, auf ihren Job weiterzumachen und ihre Familie der Mittelpunkt aber in Bonn war. Dann habe ich gesagt, wie motiviert muss jemand sein, sowas überhaupt auf sich zu nehmen? Also probiert es doch mal. Und die ist immer noch bei Adidas. Weißt du, sowas macht mich einfach stolz und sowas macht Spaß.
Was hat dich denn da selber motiviert? Hattest du selber tolle Role Models, von denen du das abgucken konntest ein bisschen, von denen du dich inspirieren lassen konntest? Waren die bei Adidas oder wie war das?
Ich glaube letztendlich, also ich kann ja gar nicht sagen, ich habe das eine Role Model. Ich glaube letztendlich, am Ende des Tages, glaube ich, fängt es ein Stück weit auch wahrscheinlich in deiner Kindheit an, denke ich mal. Und ich hatte halt, meine Mutter hat immer gearbeitet, meine Tante war auch Alleinverdiener. Also ich hatte viele Role Models, wo einfach dieses Arbeiten ganz normal auch war. Also ich fand es immer eher so ein bisschen irritierend, weil ich halt Freunde auch hatte, die eben Vollzeitmütter hatte. Das war eigentlich das Modell, was mich dann, wo ich gesagt habe, so, ich finde es eigentlich ganz schön, meine Mutter ist da für mich, aber ist auch nicht dauernd da. Also das war sowas, was so ein Stück weit auch schon früh da war. Und dann habe ich als Vorbilder, ehrlich gesagt, einfach Menschen, die ich in der Arbeit erlebe, die Freude haben an dem, was sie tun, immer wieder auch so ein Stück weit bereit sind, sich neu zu erfinden. Ich lerne da unheimlich gern auch davon und eben nicht bereit sind, sich dann immer den Normen zu beugen. Und ich glaube, auch da sind die Amerikaner für mich so ein Vorbild, weil die einfach auch mal was ausprobieren und sagen, wenn es dann nicht geklappt hat, dann mache ich was anderes. Und das finde ich einfach total faszinierend. Und am Ende bin ich auch meinen Eltern dankbar, weil sie mir einfach, weißt du, sie haben aus meiner Sicht mir früh beigebracht, dass man Verantwortung auch für sein Tun übernehmen muss. Und trotzdem standen sie hinter mir.
Toll. Wenn wir jetzt nochmal reflektieren darüber, wie du so deinen Weg gegangen bist und immer mehr Verantwortung auch übernommen hast, würdest du jetzt sagen, das hat jetzt Ellenbogen gebraucht und musstest dich da durchsetzen und Politik machen? Bist du gut in Politik?
Nur in Maßen. Ganz ehrlich, wenn es gegen meine Werte geht, dann bin ich auch mal raus. Ich hatte tatsächlich auch mal den Rat bekommen, am Stuhl meines Chefs zu sägen und da habe ich mich dann eher verabschiedet. Von daher ist so ein Thema da, ja, hat seine Grenzen. Ich glaube, ich kann es gut verstehen, ich kann es gut analysieren und durchblicken, aber ich bin immer ich. Also ich spiele keine Spiele, um, sage ich mal, was zu bekommen. Ich glaube aber trotzdem, dass du einfach Einfluss nehmen kannst, indem du verstehst, wie die Entscheidungswege funktionieren und wie du Leute einfach auf deine Seite bekommst, aber eben auch contentgetrieben und jetzt nicht zwingenderweise auf einer emotionalen Art. Aber das ist, ich glaube letztendlich, ich war immer authentisch, ich bin ein bisschen bockig und lass dann auch nicht locker. Also kannst wahrscheinlich auch Colin fragen. Mit meinem Digital Archive, glaube ich, habe ich ihn so sehr genervt, dass wir einfach Fortschritte machen müssen, dass er irgendwann dann aufgibt. Oder dann muss man halt andere Wege finden. Aber idealerweise möchte ich einfach Leute überzeugen und mitnehmen. Das ist mir wichtig. Und da hatte ich eigentlich, muss ich sagen, jetzt nie so den Eindruck, Ellenbogen zu brauchen, aber es kostet auch die ein oder andere Träne, ganz ehrlich, Elke, weil man einfach emotional halt auch mit dabei ist und dann muss man sich mal schütteln und rütteln und das kostet schon auch viel Kraft, auch so mal zu Hause, ganz klar.
Ja. Wenn du mal so reflektierst, was ist dir leicht gefallen, was war schwer und vielleicht hast du auch noch sowas, wo du sagst, also das würde ich heute anders machen, vielleicht hast du auch den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörer.
Wie schon gesagt, ich glaube, was mir leicht gefallen ist, dass ich tatsächlich eigentlich mich nie habe von Hierarchien irgendwie so stoppen lassen, sondern tatsächlich habe ich dann halt gesagt, also Respekt muss man sich bei mir verdienen und ich kann schon auf die Leute dann auch zugehen, wo ich sage, das sind die Entscheider. Also ich bin da Also ich habe Respekt vor Hierarchien, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, man soll alle dann übergehen oder so, sondern es geht eher darum, damit in gesunden Respekt damit umzugehen, zu sagen, jeder hat seine Rolle und erwartet ja auch oder braucht ja eigentlich auch Unterstützung. Und das war für mich eigentlich immer einfach. Was ich auch einfach fand, war einfach, es macht mir unheimlich Spaß, anderen zu helfen, erfolgreich zu sein. Das ist so, ich bin auch gar nicht so die Rampensau, sondern ich bin gern dabei, irgendwo zu sehen, wenn ich Leute einstelle und sehe, wie die erfolgreich sind, das macht mir Spaß. Schwer ist es einfach, dass man trotzdem akzeptieren muss, dass nicht alles fair ist im Leben und dass Politik tatsächlich im Business eine große Rolle spielt. Und das dann zu akzeptieren für mich war teilweise schon auch schwer, wo ich gedacht habe, ich weiß eigentlich das, was man besser machen könnte. Und trotzdem musst du halt akzeptieren, dass du manchmal das nicht umsetzen darfst und kannst, warum auch immer. Das Akzeptieren, das fällt mir, glaube ich, auch nach wie vor schwer. Würde ich irgendwas anders machen? Tatsächlich denke ich manchmal drüber nach, hätte ich die ein oder andere Karriereabzweigung vielleicht anders gemacht? Hätte ich heute nochmal einen anderen Job? Ja. Auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite wäre ich dann heute nicht bei Sky und das wäre ja auch schade. Also von daher, weißt du, ich versuche auch gar nicht so viel zu reflektieren, zu sagen, ich bin hänge in der Vergangenheit, sondern ich habe Entscheidungen getroffen. Die ein oder andere war vielleicht für mich nicht die beste Karriere technisch. Trotzdem kann ich sagen, dass alle für mich irgendwie was gebracht haben und ich riesig Spaß habe in dem, was ich tue, jeden Tag.
So, hast du einen Tipp? Was würdest du jetzt hier den Zuhörern sagen, ne, wenn ich das schon vor 30 Jahren gewusst hätte?
Ich meine, wirklich das eine ist, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sucht euch was, was euch glücklich macht und dann werdet ihr auch Erfolg haben. Versucht nicht, weil ich hatte oft Leute, die dann sagen, ja, was muss ich denn als nächsten Schritt machen, damit ich da hinkomme? Und ich sage, wenn du dich mit Systemen einfach nicht verliebt bist und so, dann probier es gar nicht, weil dann wird es halt einfach nichts werden. Also wirklich such dir was, was dir Spaß macht. Stell dich auch der Herausforderung und akzeptiere einfach dann Autoritäten nicht zu leicht. Und ich sage immer, Begeisterung ist ansteckend. Ich glaube, was ich schon auch merke, ist, das heißt irgendwie so ein Märchen der 1000 Spiegel. Ich glaube, man muss sich immer wieder so vor Augen halten, wenn ich schlecht drauf bin, dann wird mein Umfeld auch entsprechend reagieren. Und ich glaube, man muss selber einfach, und das sage ich auch Eltern, traut diesen ganzen Tipps nicht, die ihr bekommt, wenn ihr Kinder bekommt. Wichtig ist, dass ihr immer in euch selber auch reinschaut und versteht, dass es wichtig ist, dass ihr okay seid. Und ich gebe da ein Beispiel auch, wie ich jünger war, habe ich nie verstanden, wenn du in einem Flieger sitzt, kriegst du ja immer diese Sicherheitsunterweisungen. Da hieß es dann, erstmal sollst du dich um dich selber kümmern, dass du die Sauerstoffmaske hast und dann hilf anderen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja egoistisch. Und dann habe ich aber, weißt du, dann habe ich da so auch so, habe ich gesagt, aber reflektiert musst du halt überlegen, wenn du dich um dich selber nicht kümmerst, kannst du anderen nicht helfen und unterstützen. Und deswegen ist es nicht egoistisch, sondern ganz, ganz wichtig auch, dass du in dich reinhörst und verstehst, was für dich richtig ist und dich nicht ständig so um andere kümmerst, sondern einfach in dich reinhorchst und sicherstellst, dass es dir gut geht. Und dann wird es dir auch gut gehen, da bin ich ganz sicher.
Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ein Thema würde ich aber gerne noch ansprechen, das ist das Thema Sichtbarkeit. Also ich finde, oft ist es ja so, also was du beschreibst, ist, also so ist es mir zumindest gegangen, wenn du nur Dinge machst, die Spaß machen, du machst selber einen guten Job, dann heißt das manchmal, dass das jemand anders sieht und dich fördert. Das heißt es aber nicht unbedingt. Was ist denn so was war denn so dein Geheimrezept eben auch mit deiner Leistung und deiner Freude an dem, was du tust, auch sichtbar zu werden und dadurch auch ja Unterstützung zu bekommen?
Gute Frage. Mal kurz drüber reflektieren. Ich glaube letztendlich, ich habe mir tatsächlich halt, und das muss man fairerweise sagen, dadurch, dass wir ja nicht überstrukturiert waren, sondern ich habe mir Themen auch gepickt, die ich fürs Unternehmen auch nach vorne treiben wollte. Weißt du, ich habe nicht immer darauf gewartet, dass Aufgaben zu mir kommen, sondern wo ich auch jetzt noch stolz drauf bin, ganz ehrlich, ist so, ich habe 98, weil mich einfach Themen antreiben und ich habe gesagt, irgendwo dieses ganze Thema Arbeitszeit in Deutschland finde ich auch so, also ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Und ich habe mich 98 dann damit beschäftigt und habe mir die Aufgabe dann einfach selber geholt, auch zu sagen, ich will, dass wir bei Adidas einfach eine andere Arbeitszeitkultur haben. Und da habe ich mich damit beschäftigt, auch Vertrauensarbeitszeit einzuführen. Und da freue ich mich auch, dass die mehr oder weniger in ihrer Fassung eigentlich fast jetzt noch da ist mit Iterations über die Zeit. Aber ich war immer sehr stark so themengetrieben und dann wollte ich die auch in die Organisation treiben und für was stehen. Also wirklich zu sagen, ich habe mir Themen selber gesucht auch. Also ich habe nie darauf gewartet, dass ich irgendwie Aufgaben auch zugeteilt kriege, sondern ich habe mir immer den Raum geschafft, wo ich auch Themen wirklich vorantreiben konnte und die auch, wie schon gesagt, da bin ich dann halt auch manchmal ein bisschen stubborn, nach vorne zu treiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich so die Themen sucht und ich würde mal sagen, ich glaube schon, dass mir es gelungen ist, bei Adidas auch so einen Ruf über meine eigenen, über meine Verantwortungsbereiche immer zu schaffen, weil die Leute wussten, sie können auch mit Themen zu mir kommen und ich helfe ihnen, die auch zu platzieren. Und da wächst sie über die Zeit wahrscheinlich rein. Also ich glaube, das ist halt tatsächlich auch der Vorteil, wenn man länger in einem Unternehmen ist, weil die Leute dich dann anders kennenlernen und dann kannst du auch Themen auch stärker platzieren. Aber wie schon gesagt, ich hatte da auch keinen Stress damit, beim Herbert Heiner am Büro zu klopfen, wenn ich an wirklich was geglaubt habe, um den Punkt zu machen. Ja.
Cool. Und jetzt hast du ja vorhin schon von deinem Sohn erzählt. Es gibt ja noch eine Tochter, also du hast eine Familie und das fragen sich bestimmt auch viele, wie hast du das denn so in Einklang gebracht? Magst du dazu noch was sagen?
Ja. Also mein erster Tipp wäre Achtung bei der Partnerwahl. Ich glaube, ich habe einfach den perfekten Partner gefunden und der mich immer wieder unterstützt hat, immer mit der Bedingung irgendwo, solange ich mich dabei nicht verbiegen und verändern muss und solange mir die Arbeit und das, was ich tue, Spaß macht, dann unterstützt er mich da auch. Und ich glaube, das ist so auch ganz wichtig, dass es klappen kann, ist, dass man sich den richtigen Partner dazu auch aussucht. Gleichzeitig muss man auch fairerweise sagen, wenn es eben nicht klappt, dass man dann auch den Weg findet. Und das fasziniert mich immer wieder, wie toll das Frauen dann auch schaffen, eben ohne Partner. Und vielleicht ist das dann der bessere Weg als mit dem falschen Partner. Ich habe den Luxus, ich habe einen ganz tollen Partner, der mich mit vielen Sachen unterstützt. Ich habe aber auch, und ich glaube letztendlich, da konnte ich tatsächlich auch bei Adidas ein bisschen die Kultur auch verändern, als Emma dann auf die Welt kam, also Louis und Emma. Als Emma auf die Welt kam, waren wir wieder zurück in Deutschland. Da bin ich auch nach den 8 Wochen wieder zurück Vollzeit. Und dann hat mir halt der Joachim dann immer mal vorbeigebracht, weil ich tatsächlich dann noch länger dann auch sie gestillt habe. Und nachdem das ja dann immer, also dann hast du zwar stillen, aber dann ist er auch nicht gleich da und nimmt sie dir ab, dann war sie halt bei Meetings dabei gesessen. Das war dann halt irgendwie auch so, was glaube ich eher was Neues, aber ich konnte das halt auch unterstützen und erlauben, dass das viele andere machen. Und ich hatte das dann auch in meinen anderen Teams, dass halt dann, wenn Leute, also gerade wenn Frauen früh wieder zurückkommen wollten, dann waren halt die Kinder einfach integriert, weißt du? Und ich hatte meine Tochter auch unter meinem Schreibtisch und die hat halt dann gespielt und ich hatte Meetings. Also das war nicht einmal Homeoffice, sondern das war dann auch im Büro. Hat auch geklappt. Also das ist halt, ich glaube, man muss sich dann auch so ein bisschen entspannen und auch die Möglichkeit geben. Und das ist das, was ich immer meine, warum ich so gern Führungskraft bin, weil ich kann das auch anderen ermöglichen, diese Kultur in der Form zu verändern. Und wir hatten Meetings, wo wir schreiende Kinder hatten, 2 davon oder so. Aber es war trotzdem cool, weißt du? Und jetzt ist es einfacher, die Kinder sind älter, aber trotzdem ist es ganz wichtig für mich, immer meine Commitments auf beiden Seiten einzuhalten und einfach nicht so viele Versprechungen zu machen. Ich habe dem Louis, als er 10 Monate alt war, wahrscheinlich das nicht verstanden hat, aber ich habe ihm immer erzählt, Mama ist jetzt eine Woche weg und ich gehe jetzt da und da hin und dann komme ich da wieder. Also meine Kinder haben, glaube ich, so ein Urvertrauen, dass sie trotzdem wissen, dass ich halt da bin. Und auch Sie haben gesagt, es ist zwar nicht ideal, dass ich in München arbeite, weil ich ja auch in der Woche weg bin von Ihnen. Aber Mama, solange es dir Spaß macht, dann ist es okay. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann musst du dir einen Job suchen, der ein bisschen näher bei uns dran ist. Also von daher, im Moment ist es noch ganz gut.
Ach, das ist ja nett. Nee, super. So, ich würde jetzt gerne das Gespräch beenden mit den drei Fragen beziehungsweise den drei Sätzen, den ich meinen Gästen immer stelle. Und diese drei Sätze sind nicht komplett. Das heißt, ich fange den Satz an und ich würde dich bitten, ihn zu beenden. So, der erste Satz, und den erkläre ich auch ein bisschen, ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann würde ich, was ich kurz erklären will, Kaiserin war für mich das stärkste Bild von, ich kann alleine entscheiden. Ich muss nicht irgendwie ein Parlament oder jemanden anders fragen in der royalen Familie, ich entscheide. Also, wenn du Kaiserin von Deutschland wärst, dann würdest du?
Das Ehegattensplitting abschaffen. Das finde ich in Deutschland ganz wichtig. Das hilft Frauen nicht. Die Ausbildung von Ausländern in Deutschland einfacher anerkennen. Also ich finde, wir haben viele qualifizierte Menschen hier, deren Ausbildungen aus ihren Ländern nicht anerkannt werden, weil wir da in Deutschland noch zu steif sind. Ich würde soziale Berufe besser bezahlen und unterstützen. Dann würde ich das Wort Rabenmutter offiziell verbieten und unter Strafe stellen. Und dann würde ich, glaube ich, noch so als Letztes tatsächlich jeden auffordern, einfach was Schönes und Überraschendes für seine Mitmenschen zu tun, einmal die Woche. Das finde ich auch wichtig.
Das gefällt mir auch super. Kann ich auch Wünsche äußern?
Ja, klar.
Gut, der zweite Satz ist, wenn ich als Mann geboren wäre,
wäre das für mich sehr, sehr schade. Dann würde ich tatsächlich hoffen, dass hier Achim als homosexueller Mann geboren wäre, damit ich trotzdem meinen Partner an meiner Seite hätte, weil mir der ganz wichtig ist. Aber ich wäre auch extrem traurig, weil ich unheimlich gern Mutter bin. Ich hätte es nie gedacht, ganz ehrlich. Das war nie auf dem Plan. Aber es macht unheimlich Spaß. Und auf der positiven Seite, wenn ich eine erwähnen würde, brauche ich dann vielleicht weniger Zeit im Bad, was auch ganz schön ist.
Super, vielen Dank. So, und der dritte Kopfraumsatz ist, die nachfolgende Frauengeneration wird es leichter haben, weil?
Weil ich finde, dass die Rollenbilder sich sowieso schon ändern und damit auch das Selbstverständnis sich ändert. Und was ich einfach schön finde, ist, dass du mehr und mehr siehst und allein in den letzten Jahren, wo meine Kinder auf die Welt kamen, Männer einfach auch eine neue Rolle übernehmen wollen. Also ganz viel, und es geht einfach nicht ohne die Männer. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig. Ich mit vielen Männern zu tun hatte, die jetzt auch einfach sagen, ich will keine Vollzeitstelle mehr, ich will mal Teilzeit, ich muss das nicht. Und darum glaube ich einfach, dass die Gleichberechtigung von alleine kommt, einfach weil die Männer auch wollen. Und wir alle wollen, und das ist schön.
Super. Dem ist ganz schwer noch was hinzuzufügen. Insofern ist jetzt an der Zeit, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken, liebe Danja, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Für mich war jede Menge Inspiration dabei. Ich hoffe, für unsere Zuhörer auch. Vielen, vielen Dank.
Danke euch, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war Kopfraum. Die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.